Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Und da ist es, das Ding des Monats, auf das wir, also wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einige Zeit gewartet haben, wenn wir es ein paar Mal verschieben mussten. Wir reden über Microsoft Clarity. Und auch etwas, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wir haben einen Gast in der Sendung. Michael, weißt du noch, wer unser letzter Gast war? Fangfrage, ich habe nicht nachgeguckt. Jede Antwort ist richtig.
Legal-Thema, bestimmt.
Tillmann? Kann sein.
Ja.
Ja, okay.
Ich glaube schon.
Oh, das ist aber dann wirklich schon sehr, sehr lange
Frage,
her.
Fiese Frage.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Ding des Monats Sendung. Nicht wie immer dabei, fangen wir mit dem Gast an. Hallo Tom.
Servus, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist, so als der Mensch, der in unserer Struktur ja schon fast seine eigene Rubrik hat, ne? Nämlich im Housekeeping immer Kommentare. So, das bist genau du, für die Leute, die es nicht wissen, wenn wir von einem Kommentator reden. Das ist der Tom, der sich gleich nochmal ausführlicher vorstellt und wie immer dabei ist auch der Michael. Hallo Michael.
Hi, hier bin ich.
So, wunderbar. Dann könnten wir gleich ins Thema einsteigen, aber ich glaube, du solltest dich kurz einfach vorstellen. Über Clarity reden wir nachher, reden wir kurz einfach mal ein Minütchen über dich.
Genau, ja. Also ich bin Thomas Czernik. Ich höre im Podcast schon sehr, sehr lange. Ich beschäftige mich auch auf selbstständiger Basis mit Digital Analytics, mit GA4, wenn es da ein bisschen mehr mit Datenschutz zu tun hat, mit Matomo. Und wenn man eigentlich ein bisschen etwas aus den Daten dann noch mehr an Informationen ziehen will, dann auch gern mit so Nutzeranalysen mit Microsoft Clarity. Ich selbst komme aus Bayern, habe leicht einen bayerischen Dialekt. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich reiß mich zusammen. Und ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich versuche immer gern den Podcast auch mit dem einen oder anderen Kommentar ein bisschen auch zu unterstützen, weil ich eben die Arbeit von euch super finde und immer gern reinhöre.
Ja, super, danke dafür und eben auch danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir zwei sehen uns ja heute schon innerhalb von 7 Tagen zum zweiten Mal, also innerhalb von 5 Tagen eigentlich, weil du auf der Campix einen Vortrag gehalten hast über Clarity. Den habe ich auch besucht. Ich habe mir sogar ein paar Dinge aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, wo wir unser Delta vielleicht heute mal abgleichen können. Was jetzt nicht heißt, dass ich was grundsätzlich anders sehe, aber ich hatte irgendwie, bei mir ist der Fokus der Motivation, warum ich Clarity cool finde, glaube ich, ein ganz anderer als bei dir. Das finde ich ganz interessant, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Und deswegen hatten wir gesagt, wir warten mal deinen Vortrag ab und machen dann das Ding des Monats, also Clarity als Ding des Monats danach. Dann sind wir beide top vorbereitet. Ich habe einen guten Vortrag gehört, du hast einen Vortrag gehalten, ebenso gut, weil es der gleiche war. Und Michael ist jetzt derjenige, der die Lücken füllen kann, weil er sich, glaube ich, mit Clarity noch gar nicht so viel beschäftigt hat, oder Michael?
Nee, gar nicht so viel. Und ich bin heute auch der Podcast-Notar. Peter Vierguts war unser letzter Gast.
Ach, Peter, ja gut, dann haben wir über Scobie das letzte Mal geredet. Ja.
Und davor Philipp von Loringhofen.
Ja.
Ist aber auch schon 2 Jahre her.
Alles
ist
noch
schon
vor 2 Jahre
her. Ja, alles ist schon 2 Jahre her.
Ja, aber wir könnten trotzdem gucken, dass wir mal mehr Gäste hier reinkriegen. Aber jetzt haben wir ja wenigstens mal hingekriegt, auch mal wieder ein Ding des Monats zusammenzustricken. Das ist ja auch schon mal was.
Ja, und heute lerne ich über Clarity.
Heute lernst du
möglicherweise. Man hat ja eh schon zu viele Daten. Das ist eigentlich nur noch mehr bunte Daten, Clarity. Das ist meine These. Mehr bunte Daten, ich mag lieber Tabellen. Und da die Insights rauszuholen, das ist dann die Herausforderung, finde ich.
Okay. Dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin genau umgekehrter Meinung, aber vielleicht können wir das ja gleich auch mal
aufgreifen. Wir haben zu wenig Daten, oder?
Nee, ich finde bunte Tabellen weniger spannend als Prosa, gerade im Zusammenhang mit Clarity und mit so toll ich die Scroll- und Heatmaps finde und alles andere, was drin ist. Ja, aber wir wollen ja nicht vorgreifen.
Nee, Prosa finde ich ja super, aber nicht so Heatmaps, die mir zeigen, wo ich hinklicke oder wo sonst der Mauszeiger lange war oder so. Das ist, finde ich, immer relativ unspannend und strukturiert. Prosa vielleicht schon eher. Vielleicht ist das, was ich gerne hätte.
Ja,
ohne
schauen
zu wissen.
Wir mal.
Darum bin ich gespannt.
Ich habe fast verstanden, dass du mir erzählen wolltest, dass du statt einer Visualisierung von Scrollverhalten lieber eine Tabelle hast mit Scroll-Events aus Google Analytics oder sowas. Dann hätte ich jetzt wäre ich so ein bisschen, hätte ich schon Abatmung gekriegt.
Nee, no, doch, das schon. Also einfach nur bunte Bilder, kann man relativ wenig draus ziehen. Da gibt es dann viele Meinungen raus. Und da finde ich tatsächlich, wenn man das tatsächlich messbar in Zahlen bekommt, halt viel sinnvoller als bunte Bilder. Das meine ich damit.
Hm. Na ja, Tom, zum Glück wissen wir beide, es gibt auch Zahlen neben den bunten Bildern. Ja, das Ding macht ja nicht nur bunte Bilder. Aber fangen wir ganz von vorne an. Was ist denn dieses Microsoft Clarity? Also die meisten wissen ja, dass es irgendwas mit Scroll-Tracking und Click-Maps und Heatmaps und mit Session-Recordings zu tun hat. Was ist denn das Besondere an Microsoft Clarity, Tom?
Also das Besondere an Microsoft Clarity ist natürlich, ist erstmal kostenlos. Und es ist ein Produkt von Microsoft, was in meinen Augen mal gut geworden ist. Das hat man wahrscheinlich sehr selten in dem ganzen Umfang. Und das
Windows Phone war auch gut. Das Windows Phone war auch sehr, sehr gut. War ein sehr gutes Produkt, das mochte nur keiner. So, das
kenne ich auch noch.
Wieder ruhig.
Das kenne ich auch noch. Na, was ich eigentlich sehr gut finde, ist, dass man, also, dass sie ein paar Kernmetriken auch mit anbieten, die vielleicht irgendwie unzufriedenes Nutzerverhalten uns gut darstellen lassen. Es gibt theoretischerweise diesen Rage-Click oder übermäßiges Klicken, wo man einfach sieht, wenn ein Nutzer auf irgendwelche Schaltflächen oder auf irgendwas klickt und es passiert einfach nichts. Und das ganz oft hintereinander oder übermäßiges Scrollen oder einfach Klicks, wo einfach nichts passiert. Das sind jetzt so Themen, wo ich mir dann immer denke, wie würde ich das jetzt in GA4 oder Matomo oder je nachdem abbilden? Oder wie würde ich das jetzt erkennen mit dem ganzen Thema? Natürlich würde ich es wahrscheinlich mit einem zusätzlichen Setup gut hinbekommen, aber das kommt halt out of the box von Clarity mit dabei. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht, wenn man da die Google Analytics-Schiene mal sehen würde, wie würde man theoretisch Rage-Clicks abbilden, einfach mit einem Event da mit dabei. Ja.
Ja, das würde zusätzliche Implementierung bedeuten. Ne? Entweder du vermisst tatsächlich jeden Klick auf alles Mögliche und sendest dir eine Milliarde Events, was mit Sicherheit nicht die Lösung ist, oder du brauchst irgendein Event, was über Debounce, Throttling, wie auch immer, dafür sorgt, dass mitbekommt, dass ganz oft innerhalb von einer Sekunde geklickt wurde und dann irgendwann entscheidet, okay, jetzt mache ich das mal zum Event und sende das raus, dann hast du einen Rage-Click und hast ein Signal. Das Besondere an den Rage-Clicks in Clarity finde ich aber tatsächlich, dass es ja nicht nur einfach ein Messpunkt ist, sondern dass es ein Messpunkt ist, den du benutzen kannst, um aus dem großen Haufen dir was rauszufischen, was du dir gezielt angucken kannst. Und das war für mich zum Beispiel von Tag 1 an der Punkt, wo ich mich von Clarity habe begeistern lassen. Weil zu dem Zeitpunkt gab es halt auch schon Hotjar, Mouseflow, Clicktail, wie sie nicht alle heißen, die waren eigentlich auf dem Markt, haben dann auch oder Crazy Egg halt nur irgendwie die Clickmaps und keine Recordings oder so. Aber du hast halt tatsächlich nur die von Michael eben so schon so geliebten bunten Bildchen von irgendwie Scrolltiefe oder Klickverhalten oder sowas gezeigt. Und auch in einer Clickmap kann man natürlich sehen, wenn ich in so einer Heatmap nachher einen Bereich sehe, da wird ganz viel geklickt und ich weiß, da klickt ja eigentlich gar kein Mensch. Ja, so, also wenn ich den Kontext mitbringe, da klickt ja kein Mensch, so, dann kann ich auch sagen, okay, da wird ganz viel geklickt auf etwas, was eigentlich nicht klickbar ist, und dann kann ich daraus was ableiten und sagen, also entweder muss man hier was Klickbares machen oder das Ding soll nicht aussehen wie ein Button. Ja, bloß weil ich da irgendwie einen Satz habe, der besonders wichtig ist oder warum auch immer das gerade klickbar aussieht. Und deswegen sind die Schlüsse, die man draus ziehen kann, bei Clarity genau die gleichen wie aus allen anderen Tools. Aber Clarity hat sich meines Erachtens von Tag 1 an super viel Mühe gemacht, über diese Dead-Clicks und Rage-Clicks mir mitzuteilen. Nicht nur, wie viel Prozent das sind oder sonst was. Ich habe halt nicht nur eine Metrik, sondern ich kann es direkt in Filter umwandeln und kann sagen, ich schaue mir jetzt nur Session-Recordings mit Dead-Clicks an oder ich schaue mir nur Clickmaps mit Dead-Clicks an und sehe dann relativ schnell, auch konsolidiert, nicht nur für eine Seite, sondern wenn ich mehrere Seitentypen habe und ich kann das ordentlich filtern, eben auch konsolidiert für mehrere Produktdetailseiten zum Beispiel, wo die problematischen Elemente sind. Und das ist ja das, weswegen man den ganzen Mist normalerweise betreibt. Nicht nur, um mal zu gucken, wie die Leute so sich auf der Website bewegen, sondern man will ja in der Regel entweder Probleme finden, also irgendwie, wo Hygienefaktoren zum Problem werden oder Technik oder eben teilweise auch Insights daraus generieren, wie auch immer das passieren soll. Ja, so. Aber ich fand es bei Clarity immer noch am einfachsten, weil man diese vordefinierten Dinge hat, die einem das Teilen und Herrschen von diesem Wust von 10.000 Recordings, die man ja vielleicht irgendwie im Monat nachher hat, die man das behandeln kann. Weil klassischerweise, ich kenne Agenturen, die haben das als Dienstleistung angeboten, einen armen Menschen davor zu setzen und der musste sich dann 500 Recordings angucken.
Oder so. Ei.
Das ist ja traurig eigentlich.
Aber das ist halt, genau, wie wahrscheinlich in jedem Web-Analyse-Tool allgemein liegt halt wahrscheinlich die Kraft in den Daten, erst in der Segmentierung, wie du schon gesagt hast. Was ich halt auch gut finde, ist, das sind jetzt die vier Kernmetriken, was sie abbilden. Was man aber natürlich noch teilweise mit dazu hat, ist, wenn sich die Seitengröße ändert, dass dann da auch, dass das dann auch ausgegeben wird, Texte markieren, eingegebene Texte, und haben wir noch was? Ja, viele andere eigentlich, andere Metriken, was gemessen werden, sieht man fast gar nicht eigentlich auf dem normalen Interface, erst bei der kraftvollen Filterung, was es da gibt, die ist auch sehr gut ist.
Also das Filterfenster an sich, wer es noch nie gesehen hat, wir verlinken in den Shownotes auch mal so ein ganz, ganz uneigennützig nochmal einen Blogpost, den hatten wir schon mal in den News zum Thema Clarity, da habe ich ein paar Infos aus einem Vortrag mehr oder weniger in einen Blogpost umgewandelt. Da sind auch Screenshots drin und da kann man das Ganze auch so ein bisschen sich visueller vorstellen. Unter anderem glaube ich auch, habe ich einen Screenshot aus dem Selektionsdialog aus der Hölle. Ne? Also man kann ja wirklich nach jedem Merkmal filtern und segmentieren. Das ist auf der einen Seite ein echter Power-User-Dialog, auf der anderen Seite ist es super erschreckend, wenn man da zum ersten Mal drauf geht, weil man weiß, man sieht das nicht. Ich denke, das sind 100 Faktoren.
Ja, aber da ist halt Microsoft wieder da. Da ist Microsoft wieder da mit so Filtern, die man anklicken muss und so riesig und so viele, glaube ich. Das ist wieder Microsoft-Welt.
Ja, das mag sein, stimmt. Ja, das kommt in anderen Microsoft-Produkten, wird das auch gerne mal etwas exzessiv, das Thema.
Genau. Aber ist eigentlich gut. Ich finde es gut umgesetzt. Aber wenn man die Filterung hernimmt und dann kann man natürlich auch, wie in anderen Tools, Segment abbilden, was man dann mehrfach hernehmen kann, immer wieder. Also man muss sich nur einmal, glaube ich mal, initial gut durchklicken und je nachdem, welche Use Cases man abbilden will, irgendwelche Verkaufsabbrüche mit Rage-Klicks zum Beispiel, und das kann man sich ja dann einfach abspeichern. Das ist eine gute Sache.
Und wer jetzt gerade beim Hören am Rechner ist, mein Tipp ist dann noch, es gibt eine Live-Demo auf der Seite von Clarity. Muss man gar nicht nur Screenshots gucken, sondern man kann direkt die Live-Demo angucken.
Ah, das habe ich zum Beispiel noch nicht gewusst.
Nee, ich auch nicht, tatsächlich nicht, weil ich da nicht nachgesucht habe, vermutlich. Wäre das ein guter Tipp für unser beider Vorträge gewesen, vermutlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich war auch gerade nur auf der Seite und dann klickt da jetzt Live-Demo an, und das ist ja eine gute Idee, parallel mal reinzuschauen.
Ah ja, gut, genau. Ja. Das ist immer gut.
So, du hast den Setup-Vorgang ja auch kurz beschrieben in deinem Vortrag. Was ist so dein typisches Clarity-Setup, wenn du es verbaust?
Also mein typisches Setup ist, es gibt für mich kein, also man kann ja Clarity auch mit diesen Advanced Mode einbauen, also dass er cookie-less ist eine Möglichkeit. Ich habe jetzt noch keinen so Datenschutzbeauftragten gefunden, der das jetzt irgendwie auch so zulässt ohne Consent, aber das muss jeder natürlich selber abklären für sich.
Ja. Aber wenn ihr das abklären wollt für euch, ne, dann vielleicht hier gleich in einer Klammer dazu gesagt, es geht ja nicht um Cookies. Das haben wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt in diesem Podcast. Es geht um Zustimmung, Dienste, Datennutzung und so weiter. Und selbst wenn du sagst, naja, ohne Cookie ist das ja nachher, also für dich ist es ohne Cookie erstmal überhaupt nicht hilfreich, weil jeder Seitenaufruf eine neue Session ergibt, ohne diese Cookies. Das heißt also, es ist eh schon so ein bisschen, du kriegst natürlich trotzdem deine Click- und Heatmaps, wenn das Einzige ist, was du haben willst. Und dann hast du nur die konsolidierten Daten, aber du sendest natürlich trotzdem, und das ist das gleiche Problem wie beim Advanced Consent Mode von Google, du sendest trotzdem den gleichen Kram, nur ohne eine persistente Cookie-ID, ständig und dauernd aus dem Browser des Besuchers direkt an Microsoft, und da fehlt einem normalerweise die Zustimmung.
Genau.
Ja. So, genug der Unterbrechung, Entschuldigung. So, ja, also du machst keinen Advanced Mode, sondern du spielst es nur bei Zustimmung aus, ja, zu Statistik, wenn es Gruppen sind wahrscheinlich, oder zu Clarity, wenn man es einzeln blockieren oder
aber einschalten. Was passiert nochmal? Wenn man im Advanced Mode die Cookies nicht zustimmt und es trotzdem trackt, Was passiert dann mit den Cookies? Vielleicht hast du da noch
Hinweise? Ja, genau. Ach stimmt, ja. Super Stichwort. Ja, don't get me started. Es entstehen trotzdem Cookies, da steht nur nichts drin.
Ja.
Ja, so, der Hardliner sagt, jetzt ist aber trotzdem was auf dem Gerät gespeichert. Auch der Cookie-Name ist Information. Ja, darf man nicht. Ist eigentlich, Microsoft kriegt es nicht begriffen.
So. Ja.
Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch irgendwie da mal an den Support geschrieben, ne? Parallel zu mir.
Erstens das, genau. Und zweitens einfach diese Naming Convention von den Consent Events.
Ja, der Camel Snake Case.
Ja, also das ist halt irgendwas, wo man sagt, okay, es ist, warum ist das so umgesetzt? Wieso macht man zum Beispiel bei Flatif und GA4 kennen das, dass der Key heißt zum Beispiel Add unter sich Storage und alles klein geschrieben in GA4. Microsoft will das S von Storage groß schreiben oder Analytics Storage. Da habe ich mal hingeschrieben, warum das so ist, aber da kam auch nur, es ist jetzt schon gesetzt, aber ist, warum man das halt nicht einfach von einem anderen Consent Mode mit übernimmt.
Würde das andere wenigstens funktionieren, könnte man es noch fressen, aber es ist tatsächlich, du kriegst damit nichts auf Granted. Das Gute beim Consent Mode ist ja, dass Clarity sich inzwischen auch einfach mit dem Google Consent Mode anschließt. Das heißt, wenn du keinen Clarity Consent gibst, aber der Google Consent Mode hat Ad Storage und Analytics Storage entsprechend auf Granted, gilt das auch für Clarity. Und wenn man Clarity nur ausspielt, wenn Zustimmung da ist, ist in der Regel zu dem Zeitpunkt der Google Consent Mode dann ja auch richtig initialisiert, sonst würde man das Tag nicht feuern wollen, in den meisten Setups. So, gut, das Google Tag wartet noch, bis die Seite geladen ist, ob da noch was kommt, Clarity gerade nicht, aber die Implementierung ist meines Erachtens in den meisten Tag-Managern, wo eh schon alles andere irgendwie geregelt ist, wenn man dann nur Clarity draufsetzt, eigentlich recht simpel.
Ja, also ich glaube, da haben wir denselben Ansatz von der Einbindung, klar mit Consent und dann gibt es ein Tag-Template von Microsoft eigentlich, aber wie das halt einfach so ist, von so firmeneigenen Tag-Templates, das heißt jetzt auch, glaube ich, das von Meta ist ja auch gleich, das war ja auch lang im Archive eigentlich das von Meta zum Beispiel Stape ja weiterentwickelt hat und so gibt es jetzt ja auch hier eine Weiterentwicklung von Luretic, heißt das?
Ich würde das auch so aussprechen, ja.
Luretic, genau.
Nur wenn du das jetzt hörst und das stimmt nicht, dann schick uns einen Audiokommentar. So. Ansonsten Luretic.
Von Luretic, weil da bei dem Base-Tag ist einfach von Microsoft, kann man nur die Clarity-Project-ID hinterlegen. Das war's dann soweit. Also ich habe es jetzt schon lange nicht mehr hergenommen, aber es müsste noch Standard sein, dass es einfach nur Basic ist. Und da gibt's halt dann ein paar mehr Sachen, dass man Consent Mode noch mit dabei hat, Custom Events und die man da einfach mitnehmen kann. Ja, und dann gibt's noch ein spezielles Tag Template für Clarity Events. Habe ich gefunden, weil das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man beim Tag Template Gallery sich das einfach mal durchschaut, da einfach mal auf Suchen geht und schaut, mal Clarity eingibt und schaut, welche Tag Templates es gibt, das mal durchzuschauen. Dann ist mir eins aufgefallen, gibt's noch Microsoft Clarity Events von M. Bersch.
Haben wir auch schon drüber gesprochen, genau. Ja, das Ding gibt's auch. Ich nutze es auch tatsächlich. Muss aber gestehen, dass ich dadurch teilweise schon Events sende, weil ich sie senden will, weil ich sicher sein will, dass es funktioniert.
Ja.
Wenn du aber keine Smart Events sendest, die ich zum Beispiel benutze, um sowas wie ein Add to Cart, Begin Checkout, Purchase, abgesendetes Kontaktformular oder sowas, die sende ich dann gerne eben auch zum Zweck der Segmentierung an Clarity, damit ich mir da auch Segmente anschauen kann von Leuten, die was in den Warenkorb gelegt, aber nicht zur Kasse geschleppt haben oder wie auch immer. Ne? Es geht ja immer darum, aus diesem Wust irgendwie das mal, was man beherrschen kann, sich rauszuholen. Und dann, wenn man es nicht macht, ist Clarity inzwischen sehr gut darin geworden, Aktionen auch tatsächlich zu erkennen auf der Webseite, muss ich gestehen. Also wenn du kein Purchase sendest, wird Clarity es wahrscheinlich trotzdem mitbekommen, weil man schaut halt nicht nur auf Mausbewegungen und sonst was, sondern auch Data-Layer-Bewegungen werden durchaus wahrgenommen von Microsoft Clarity. Das ist schon nicht verkehrt. Also wenn ich mir das überlege ich habe schon lange keine Hotjar-Implementierung mehr gemacht, aber da ist in der Regel, da kommt der Basiscode rein und dann wird halt aufgezeichnet und gut ist die Laube. Ja. So. Und bei Clarity kann ich halt diese zusätzlichen Events senden. Bei Clarity kann ich sagen, ich hänge hier einen Tag an die Session, weil irgendwas Bestimmtes passiert ist. Ich kann bei Clarity eine Session upgraden, damit die selbst, wenn ich sehr viel Traffic habe, sichergestellt ist, dass diese Session auf jeden Fall als Recording vorliegt und nicht dem Sampling zum Opfer fällt. Das ist, finde ich, ziemlich durchdacht und deswegen ist das für mich halt das Tool der Wahl. Alle anderen haben mit Sicherheit eigene Vorteile, die ich dann noch nicht kenne. Ja. Aber wenn ich sie nicht brauche, ist das Tool für mich gut genug.
Gab es nicht mal von Clarity eine automatische E-Commerce-Erkennung? Gab es nicht mal vor ein, zwei Jahren?
Es gibt so Autotypen, also so, die automatisch erkannt werden, so Add-to-Cart, genau.
Genau, okay. Ja, aber E-Commerce-Events, es geht jetzt nicht um Items oder sowas. Also du kannst da nicht auf Produktebene runtergehen, soweit ich weiß, anhand der automatischen Events. Du kannst aber eben auch zum Beispiel hingehen und sagen, naja, wenn ich jetzt ein Purchase habe, dann mache ich nicht nur ein Purchase-Flag, was ich sende, sondern ich sende halt ein Purchase-Event und hänge da vielleicht noch ein Flag dran ab, Warenkorbgröße XYZ, sodass ich mir die hochpreisigen Purchases zum Beispiel auch gezielt rauspicken kann. Ne, man kann also beides durchaus gut miteinander kombinieren und das finde ich halt sehr hilfreich.
Genau, das muss gut auch segmentieren kann dann im Schluss.
Es ist dann halt auch Beyond Page Views, wenn es um Clarity geht. Man kann da mehr senden als einfach nur, hier ist eine Seite aufgerufen worden, hier wurde eine Maus bewegt und hier wurde was gescrollt.
Das stimmt, ja.
Ja gut, dann denke ich, müssen wir über die einzelnen Features nicht reden. Würdest du gerne noch ein paar Sachen als Highlight rausnehmen? Also diesen Vergleichsmodus finde ich zum Beispiel besonders spannend.
Genau, der Vergleichsmodus, wo man einfach zum Beispiel zwei so Heatmaps, Clickmaps, je nachdem sich gegenüberstellen kann. Ich habe als Beispiel gehabt, vielleicht die deutsche, englische Version, gäbe wahrscheinlich noch andere Beispiele, wenn man einen A-B-Test hätte, sich das mal im Detail anzuschauen. Das sind halt schon Features, die gut sind. Ich sage jetzt auch mal dieses Scroll-Feature, Scroll-Tracking in GA4 oder Matomo ist halt immer, ja, sei jetzt dahingestellt, bin kein Fan davon, aber ich glaube, da in Clarity ist es schon was uns halt gute Insights gibt. Das ist das eine Feature. Das andere natürlich auch die Smart Events. Nehmen wir an, man hat durch die Technik keine Möglichkeit, sich zusätzlich irgendwelche Events zu definieren. Gibt natürlich auch sowas wie ganz normale Schaltflächenklicks, wo Clarity es automatisch schon mal vorschlägt, dass man es als Event hernehmen kann. Natürlich, sagen wir jetzt mal, für als Datenanalyst ist das ein bisschen eine unsaubere Lösung, sobald sich ein Buttontext ändert, vielleicht so Add-to-Card-mäßig, wird es halt dann nicht mehr funktionieren. Aber ich finde einfach, dass nur die Möglichkeit gegeben wird für Personen, die einfach nur dann mit dem Setup so arbeiten müssen, wie es da steht, finde ich
ja
schon.
Ja, da muss ich ganz kurz reingehen. Wenn ich keine Ressourcen habe oder keine Möglichkeiten habe, irgendwelche Events zu schicken, dann habe ich in der Regel auch keine Ressourcen, um die Website zu ändern. Dann muss ich auch gar nicht reingucken. Oder? Also wenn ich nichts ändern kann, dann muss ich mir keine Arbeit machen und da reingucken.
Je nach Laden ist Tagging eine Sache auf einer IT-Roadmap, die in Sprints ausgerollt wird und die nächsten drei sind schon voll geplant. Ja. Weiß ich nicht. Also ich gebe dir recht, aber so pauschalisieren würde ich es einfach nicht, weil es immer wieder Grenzfälle gibt.
Natürlich gibt es Grenzfälle, das ist
IT
ja klar,
kann träge sein. Ne?
Aber,
aber natürlich sollte man sich auch da bei der Implementierung, wie bei vielen anderen Tools, gerne vorher ein paar Gedanken machen. Ja.
Genau.
Aber so dieses jetzt erstmal diesen einen Code ausspielen bei Zustimmung ist relativ simpel durch den Consent-Mode. Man muss halt Clarity irgendwie mitteilen, dass Consent da ist, sonst speichert es halt keine Cookies, auch wenn Consent da ist. Ne? So. Das muss halt irgendwie kommuniziert werden, aber alles andere läuft dann out of the box, finde ich schon ganz gut. Einschließlich sowas wie zum Beispiel der Maskierung.
Ja. Also
man muss sich in anderen Tools, gibt es auch so einen Automodus und moderat und streng und sonst irgendwas. Aber auch hier schon im empfohlenen mittleren Maskierungsmodus geht da eigentlich nichts durch die Lappen. Es sind wirklich sicher, alles, was wirklich ein Input ist, wird erkannt, wird maskiert. Daten auf der Seite selber, die nach PII riechen und wenn es nur eine Jahreszahl oder sonst was ist, werden maskiert. Ist mir in der Regel egal, wenn ich meine eigenen Inhalte kenne, aber es ist gereicht schon mal zum Lacher. Nee. Aber selbst derjenige, der sagt, naja, wir haben hier bestimmte Bereiche, da wollen wir Clarity gar nicht ausspielen, das kannst du selber schon beim Tag-Management steuern. Oder wenn es bestimmte Formulare gibt, die komplett ausgeschlossen werden sollen, dann kannst du im manuellen Maskierungsmodus über Selektoren da ganz genau definieren, was nicht erfasst werden soll. Ich würde vielleicht auf den wichtigsten, auf den sensibelsten Sachen, auch wenn ich da vielleicht am wichtigsten messen muss, ob es da irgendwelche Usability-Probleme gibt, muss man eben auch nicht anfangen. Also auch bei Clarity kannst du sagen, wir spielen es jetzt erstmal nur auf der Startseite, Produktdetailseiten und im Checkout aus, wenn ich im Shop bin, und alles andere gerade nicht, wenn ich da irgendwie ein Problem mit habe.
Das stimmt, ja. Über der Maskierung würde ich mir teilweise auch noch das Umgedrehte wünschen, dass ich Teile demaskieren kann oder Bereiche. Also dass ich eigentlich sagen kann, wo zum Beispiel eine Produkt-ID habe, wie du eh schon gesagt hast, es ist sehr, also wenn man das einstellt auf Balanced oder sowas, dann ist es schon sehr, sehr rigoros, dass es dann Sachen auch noch weg anonymisiert, die eigentlich jetzt keine PII-Daten sind. Dann würde ich mir eigentlich das Gegenteil auch noch mit erwünschen, dass ich sage, okay, kann mir das vielleicht dann deaktivieren für diesen Bereich, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dem Datenschutz geschuldet, dass es das Feature nicht gibt.
Ja, du kannst das Heft selbst in die Hand nehmen, machst die automatische Maskierung aus und musst dich dann tatsächlich um alle Bereiche selber kümmern. Ja, dann ist der Ball weitergegeben und du bist dann irgendwie in der Pflicht, wenn das ordentlich läuft.
Ja. Oder einfach aber die SKUs ausschreiben in Buchstaben.
Ja, genau. 22.783C.
Ja, ja, dann erkennt das nicht mehr das als irgendwelche Zahlen und denkt, es ist irgendwie eine IBAN oder so, ist dann viel besser.
Ist ein Versuch
oder?
Wert.
Ja. Ich habe jetzt eine Frage. Ich suche ein Feature, das habe ich gar nicht genannt. Ja. Das haben die vor ein oder zwei Jahren promotet, habe ich gerade mal aus meinem Gehirn rausgekramt. Und zwar haben sie doch irgendwann mal angekündigt, irgendwas von wegen, mit Clarity kann ich sehen, welche Elemente zu Conversions geführt haben. Erinnert ihr euch? Gerade für den E-Commerce hatten die es mal angekündigt oder Conversion beschrieben.
Das ist, glaube ich.
Also welche Elemente sind sozusagen zielführend für...
Also da kommt dann raus, wenn du den Warenkorb-Button weglässt, ist das nicht so cool für E-Commerce, oder?
Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe da nur damit gelesen. Und die Idee fand ich super. Also dass man sagt, zum Beispiel die Bühne auf der ersten Seite ist Superhero vorne, ist super wichtig, was ja nie ist. Oder selten. Dass das ein wichtiges Element ist, dass sie, wenn die da drauf klicken, dann Conversions macht. Sowas. Also.
Ja, das steckt da wahrscheinlich drin, wenn die das mal angekündigt haben, aber ich habe das Feature jetzt tatsächlich noch nie genutzt und Tom scheint auch gerade ein wenig auf der Suche zu sein. Also
ja, es ist schon da, es ist dieser Abschluss. Oder das ist auch nochmal kurz eingeschoben, so die Übersetzung ist schon ein bisschen fragwürdig.
Die Deutsche, die ist klasse, ja.
Wenn man ein bisschen lachen will, dann lasst man die auf Deutsch und vielleicht, wenn man ernsthaft damit arbeiten will, kann man sie ja nochmal auf Englisch umswitchen. Aber das ist dann zum Beispiel genau... Das ist der Abschluss, die Konvertierungszuordnung. Deutsch heißt genau, wo die Nutzer klicken, bevor sie konvertieren. Da muss ich sagen, ich habe das Element ist auch sehr wenig, weil das ist ja auch im E-Commerce-Bereich oder für den Abschluss einfach dafür beiträgt. Aber da habe ich auch sehr wenige jetzt Recordings mit drinnen. Dass ich jetzt wahrscheinlich was dazu sagen kann, wie das dann auch funktioniert. Ja. Dass die einfach sagen,
okay. Weil in einer Demo sind ja keine E-Commerce-Daten drin, das ist nicht da, weil das fand ich ein tolles Feature, wo man sagt, hier,
dein Ansatz ist natürlich, deine Fragestellung ist richtig, ne? So, also, ist die Bühne wirklich, hat die, oder interne Promos oder so, haben die einen Anteil, ne? Das müsste man tatsächlich mal, aber habe ich jetzt hier wirklich keinen Use Case zur Hand, muss ich gestehen.
Aber es kommt immer was dazu bei Clarity. Es wird immer dran weitergearbeitet. Schneller als oft bei GA4. Muss ich schon sagen.
Ja, was ja einfach ist. Ne?
Da hängt die. Dafür ist das Tool ja noch relativ neu. Also, ja.
Ja, Clarity ist älter als GA4, wenn man es so nimmt. Ne?
Ja, und GA4 hat jetzt einen Hostname-Filter. Hallo?
Ja, aber das hat nichts verraten. Das ist ja alles, was noch für den Material für die News-Folge, die ihr eigentlich schon gehört haben müsstet, wenn ihr das hier hört, wenn wir es in der richtigen Reihenfolge veröffentlichen. Aber egal. Ja.
Aber wo ist jetzt die Prosa eigentlich? Ich habe gesagt, da ist jetzt Prosa drin.
Da, genau, das ist Prosa. Und da ist auch der Punkt, wo ich jetzt fand. Also Tom schien mir so ein wenig underwhelmed von den KI-Features in Clarity zu sein. Ja. Und ich finde, das genau ist das Killer-Feature, weil ich nicht bei KI-Antworten den Anspruch habe, dass das alles auch immer tatsächlich super actionable sein muss. Der Punkt ist, wenn ich, und das ist ja das, was die meisten Leute haben, keine Zeit habe, um mich wirklich mit dem Kram auseinanderzusetzen. Und ich hole mir aus den Recordings vielleicht sogar noch, dass ich mir die Mühe mache, ein bestimmtes Segment zu befragen. Auch das kannst du machen. Du kannst also nicht nur alle Recordings befragen, sondern auch bestimmte Segmente befragen. Und wenn ich da mir die Zusammenfassung hole und da kommen dann nicht nur pro Session, das gibt es auch, dass eine Session zusammengefasst wird per KI, aber eben auch die konsolidierte Sicht der Sessions kann eben auch zusammengefasst werden. Und wenn es da irgendwas gibt, was tatsächlich auffällig ist, weil drei oder vier Leute drüber stolpern, dann hast du es in der Regel in diesen Zusammenfassungen drin. Und wenn ich da reingehe und sehe da fünf Action Points, die mir da irgendwie Copilot zusammengestunken hat, und drei davon lache ich mich kaputt, wenn ich das durchlese und sage, nein, die Leute haben keine Probleme mit meinen Preisinformationen, weil es gibt auf meiner Seite gar keine, dann kann ich das gleich als Unfug verwerfen oder mir vielleicht Gedanken machen, warum ist das da vielleicht irgendwie falsch interpretiert worden. Muss ich aber gar nicht tun. Wenn ich fünf Stück habe und drei sind Quatsch, dann habe ich zwei Stück, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Die anderen zwei sind wahrscheinlich tatsächlich actionable und es hätte mich früher Zeit oder viel Segmentierung und zumindest das Anschauen von einzelnen Recordings gekostet für lau, für nix und wieder nix, also vergebens, um diese Sachen zu finden. Wenn ich jetzt zwei Dinge habe, wo ich denke, oh, da könnte was dran sein und da sind ja direkt Referenzen drauf, guck dir dieses Recording an oder schau auf diese Scrollmap oder diese Clickmap, dann habe ich gleich Evidence dahinter, hinter dem, was da behauptet wird, kann das verifizieren und kann diesen Sprung der Insights fast, also diesen Schritt der Insights fast überspringen und kann direkt ins Doing gehen und kann sagen, hier ist tatsächlich, Clarity hat da was gefunden, das ist wirklich Quatsch, da muss ich dran, die Leute verstehen es nicht. Und jetzt kann ich es ändern und da kommt dann auch die AB-Testing-Funktion irgendwie dazu, wenn ich nicht AB testen kann, sondern ich ändere etwas in der Hoffnung, dass es besser wird, dann kann ich diese Vergleichsfunktion tatsächlich zwei Wochen später nutzen, wenn ich genug Traffic habe. Und schaue mir den Zustand vorher versus den Zustand nachher an auf der gleichen Seite und sehe dann, ob dieser blöde rote Fleck, wo die Leute dauernd irgendwie Rage-Klicks ausgeführt haben oder sonst was, ob der wirklich weg ist. Und das finde ich prima.
Finde ich auch. Ich habe nur in meinem Vortrag fokussieren wollen, weil fast 80% AI drinnen hatten. Ich versuche das so weit wie möglich nach hinten zu schieben, aber das ist ja dann irgendwann mal nicht mehr möglich. Man hat es ja bei den Sessions, zusammengefasste Sessions, überall mit dabei. Ich finde das Feature auch gut. Ich finde es, wie man so oft sagt bei KI, dass es unterstützend ist, eben wie du auch schon gesagt hast, dass es einige Themen gibt, wo man immer ein bisschen schmunzeln kann, was er da rausgegeben hat. Dann gibt es andere Themen. Ich, zum Beispiel letztens auch so Rage-Clicks bei allen so Unterkunftsseiten von einem Tourismusverband. Da waren lauter Rage-Clicks und er, und es war halt einfach nur der Header-Slider. Und dass man dann einmal da reinschaut, dann wieder weiß, okay, muss ich meine Segmentierung wieder anpassen. Aber da sind schon Themen drin, die sich dann auch umsetzen lassen. Aber halt immer, finde ich, immer unterstützen. Es braucht halt schon noch irgendwie eine Person, die da einfach sagt, okay, passt. Ist dann sowas wie der Co-Pilot, kann vielleicht der Junior oder der Praktikant Webanalyst sein, der dir Tipps gibt. Und du sagst ihnen halt dann einfach, was ist jetzt wirklich was man umsetzen kann und was ist vielleicht, ja, was Standard ist oder wo man die Segmentierung anpassen kann. Aber sonst ist es, finde ich, sehr gut, dass sie es mit eingebaut haben.
Ja, finde ich auch, ne? Weil, also, wie gesagt, es müssen auch wenn mir eine Agentur nachher seine Top 10 Insights gibt, weil da jemand stundenlang irgendwie ein Recording sich angeschaut hat, werde ich auch nicht mit allem übereinstimmen. Das heißt, ich habe gar nicht den Anspruch, dass das alles für mich total plausibel sein muss, was da rauskommt. Ja. Für mich geht es darum, dass da Sachen gefunden werden können, die ich im Leben nicht selber gefunden hätte, weil ich keine Zeit dafür habe.
Ja, stimmt, ja.
Das ist ein echter Vorteil.
Das stimmt, weil man kann ja nicht alle Recordings durch. Ist auch nicht zielführend. Also es war am Anfang wahrscheinlich so, dass man sich das auch mit Filterung durchsehen hat müssen, aber das mit Copilot Integration ist jetzt eigentlich ganz gut gelöst.
Also es gibt ein MCP, du kannst auch Fragen stellen, sagen wir mal, wie viele Session Recordings hatten wir letzten Donnerstag, aber das ist alles sehr begrenzt, was da geht. Du kannst auch nur, weiß ich nicht, eine sehr begrenzte Anzahl an Calls irgendwie über den MCP absetzen. Ja. Pro Tag oder sowas, also das ist recht limitiert. Das ist unspannend. Deswegen ist das eins meiner Lieblingsbeispiele für gelungene Integration von KI in einem Tool.
Das stimmt.
Und das anhand von Copilot, das ist ja sowieso, sagen ja alle immer, das Mieseste überhaupt, ja, im Vergleich zu allen anderen. Aber es muss halt nicht perfekt sein.
Ja, es muss jetzt nicht das neueste LLM-Model sein, das funktioniert mit dem eigentlich auch ganz gut. Ja. Also es ist eine wirklich gute Integration für das, was vorher von so einem Heatmap-Session-Recording-Tool eigentlich vorher irgendein Mensch hat machen müssen und nicht mal da. Also du kannst ja nicht mal da aus diesen Session Recordings teilweise Insights rausziehen, die dir einfach durch die Lappen gehen. Oder allein, dass du 20 Session Recordings dir rausfilterst und sagst, in 5 passiert immer wieder dasselbe. Das ist ja schon Aufwand, bis hin und wieder wurde das gar nicht entdeckt.
Genau, das ist das, was ich meine. Ne? So, aber wenn du dann sagst, ich habe hier ein paar Smart-Events, kann dann, weiß ich nicht, einmal geplant auch mal sagen, so, ich gucke mir jetzt mal gezielt die Leute an, die Produktdetailseiten sich angeschaut haben und nichts in den Warenkorb gelegt haben. Genau. Oder die was in den Warenkorb gelegt haben, aber gar nichts bis zum Begin-Checkout geschafft haben. Oder die einen Begin-Checkout hatten, aber keinen Purchase und so. Das sind all diese Dinge, wo ich sonst Riesenprobleme habe, mir das nur anhand von URLs oder so herzufiltern, was es in vielen typischen Tools halt gibt. Kannst du URL-Filter machen, Bang am Eng oder Browser oder sonst was. Und hier über die Smart Events ist halt das Filtern, finde ich, ganz cool. Gibt es denn auch Sachen in Clarity, wo du jetzt nicht so sagen würdest, boah, das hat die Welt gebraucht? Das mir würden 2, 3 einfallen.
Ja, keine Ahnung, also MCP, den nutze ich eigentlich fast, also bis auf gar nicht, so sagen wir jetzt von den Limits her, was es da mitgibt.
Und da ist ja noch Hoffnung nach oben, ne? Das wird sich ja vielleicht noch ändern.
Ja, so. Klar, ich bin immer für die Integration der anderen Tools. Also man kann ja natürlich auch GA4-Daten einbinden. Wenn ich GA4-Analysen mache, dann mache ich die wahrscheinlich in GA4 explorative Datenanalysen oder BigQuery. Was aber da wieder positiv ist, finde ich die Darstellung der GA4-Daten im Übersichts. Also da hat teilweise Microsoft die bessere UI als GA4. Finde ich, ist meine Meinung.
Nicht schwer.
Nee, aber genau. Ja, ich habe das Dashboard gesehen, du hattest es in deinem Vortrag. Ja. Apropos dein Vortrag, gibt es irgendwie Slides oder sonst was, die wir hier in den Shownotes verlinken könnten?
Ich glaube, wird ein bisschen schwierig, weil ich da Kundendaten, es gibt da eigentlich auch keine Aufzeichnung dafür. Vielleicht werde ich das
dann,
irgendwann mal so.
Dann nervt einfach Tom über LinkedIn, bis er irgendwas raushaut.
Genau, vielleicht mache ich nochmal eine anonymisierte und dann kann man die schon rausgeben, gell?
Ja. Also, aber wie gesagt, jetzt habe ich mich selbst unterbrochen und den Faden verloren, das ist immer besonders
welche
schlau.
Features,
ja, so, welche Features nicht so toll sind. Ne? So, wie gesagt, bei MCP, da ist ja noch Luft nach oben, da kann ja noch was passieren. Aber diese Integration, die du angesprochen hast, ich finde halt den umgekehrten Weg eigentlich interessanter. Also warum sollte man diese Integration überhaupt nutzen? Einziger Vorteil, den ich kenne, außer dass man ein schönes Dashboard für GA4 bekommt in einem Tool, in dem man es nicht erwarten würde, ist, du kannst wenn du die Schnittstelle benutzt, kannst du die Segmente von GA4 auch benutzen, um deine Daten in Clarity zu segmentieren. Ähnlich wird es wahrscheinlich bei der Google Ads Schnittstelle sein. Die Frage ist halt nur immer, wie viele Tools muss man überhaupt miteinander verknüpfen, vor allen Dingen, wenn sie aus unterschiedlichen Welten kommen. Ne? Wir sind ja, also Michael und ich sind ja noch nicht mal Freunde des Reinlassens von Daten aus der Search-Konsole in GA4, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, so. Aber da finde ich den umgekehrten Weg viel spannender. Du hattest diese Clarity Playback URL angesprochen, die sich ja aus Client-ID, Session-ID zusammensetzt im Prinzip und eben der Projekt-ID. Ne? Das sind also drei Parameter, die diese Playback URL bauen. Es gibt auch als Custom Template einfach die Clarity Playback URL. Die wird dann zusammengebaut aus diesen drei Dingern. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Da nimmt jemand drei Dinger aus dem Cookie und schmeißt sie dann irgendwie zusammen, macht eine URL draus. Aber diese Clarity Playback URL zu nehmen und als zusätzliche Dimension an meine GA4-Daten zu hängen, ist wahrscheinlich zielführender, als den umgekehrten Weg zu machen. Also ein Segment aus GA4 in Clarity nutzen zu können, ist was anderes, wie wenn ich in den Daten von GA4 auf irgendetwas stoße, wo ich mir wünschen würde, jetzt müsste ich mir von genau dieser Session mal ein Recording angucken können. Mhm. Wenn ich das in einer Dimension versenkt habe, hilft das ja tatsächlich schon weiter. Also das mache ich in der Regel tatsächlich auch. Weil wenn ich Clarity implementiere, gehört dieses Ding normalerweise mit dazu. Wenn auch ein GA4 im Spiel ist. Du hattest in deinem eigenen Vortrag die Frage gestellt, ist das ein PII-Problem? Ich sehe das jetzt gerade nicht als PII-Problem, obwohl es natürlich ein Cookie-Syncing im weitesten Sinne ist. Ne?
So. Ja, wenn es doch Session-ID hätte einen Nutzer, der dann eigentlich über die Sessions gleich bleibt.
Ja. Also wenn ich sage, in Clarity habe ich ja nichts, was den Nutzer identifiziert durch Maskierung und in GA4 habe ich nichts, was den Nutzer identifiziert, dann könnte ich theoretisch, wenn ich beides zusammenbringe, den Nutzer immer noch nicht identifizieren. Aber die Frage bleibt spannend, ja, da hast du recht.
Ja, es ist immer der Fall. Aber,
aber ich biete es normalerweise an, wenn es heißt, wir machen hier Clarity, kann ich sagen, wir können auch die Playback-URL an DA4 senden, wollen wir es machen. Dann wird es in der Regel abgenickt oder erst abgesprochen, dann abgenickt, weil der Nutzen tatsächlich schon da ist.
Ja. Also ich vielleicht fragwürdig, aber es ist halt jetzt mal mit drinnen, AI Visibility oder AI Sichtbarkeit. Im Beta-Status ist das jetzt wahrscheinlich, wenn die Folge raus ist oder später, wird das wahrscheinlich dann auch bei jedem auch mal ausgerollt sein. Da ist es so, dass jetzt die Daten auch von Microsoft Copilot und Copilot-Partnern, soweit ich das jetzt verstanden habe, müssten das auch andere LLMs sein, die vielleicht auf Copilot oder die Bing-Daten zurückgreifen. Also es ist noch nicht so genau definiert.
Da mag ich. Ich mag das, wenn das nicht so genau definiert ist, solche Sachen. Da hatten wir schon mal.
Aber ich sehe, Tom hat die gleiche Recherche angestellt wie ich. Ich wollte auch mal irgendwo eine Referenz finden, was genau steckt denn da jetzt drin? Sowohl bei den Bing Webmaster Tools. Was ist das jetzt? Das muss ja auch Perplexity sein, wenn Perplexity hauptsächlich Bing irgendwie für Fanout verwendet, habe ich mal irgendwo gelesen. Ob das stimmt oder nicht, weiß der Geier. Aber ich hätte gerne für beide Produkte mal eine Liste. Was steckt in diesen Bing-Daten im Webmaster Tools und was steckt bei Clarity in diesen AI-Overviews, weil es gibt ja einen thematischen Overlap. Also Metriken heißen teilweise slightly anders und so. Und es geht auch um andere Sachen, aber die sind so unvergleichbar, dass man schon davon ausgehen muss, dass beide sehr unterschiedliche Datentools benutzen. Ne? Wenn das eine sich LLM-Daten von Cloudflare holt, von der Cloudfront, müsste ja eigentlich alles drin sein, was irgendwie meine Seite betrifft.
Genau, ja. Es ist schwierig, aber wie gesagt, also wenn es kann jeder mal reinschauen, sieht so die Citations around across all queries und sowas und allgemein Referral Traffic von AI und Grounding Queries. Ich glaube, da sind wir auch noch in einem Bereich, wo es, glaube ich, von der Messbarkeit allgemein schwierig ist. Früher wahrscheinlich ist man hingegangen, mal ein Keyword, das direkt einerseits eingegeben wurde, hat man dann einen Klick, Impression, und das hat man in der Search-Konsole schön drin, dann in GA4 integriert. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dass man abbildbar ist, wahrscheinlich der Prompt direkt nicht. Das muss dann immer irgendwie gegroundet oder zusammengefasst werden auf irgendeine Query, die irgendwie ein Keyword widerspiegelt. Ich glaube, da sind wir alle noch am Anfang, aber.
Ja, das ist ein Problem, was alle AI-Monitoring-Tools im Moment haben.
Genau, ne?
Aber also bei Clarity stören mich daran hauptsächlich zwei Dinge. Also erstens überhaupt die Existenz, weil es da eigentlich nicht reingehört, zumindest beim jetzigen Umfang. Und ich kann, es sind halt tote Reports, ne? So, ich sehe halt diese Hersteller. Da kann ich aber nicht einen Hersteller raussegmentieren und sehe dann nur noch diese Bots und die Seiten, die er besucht hat. Ich kann keinen einzelnen Bot nehmen und sehen, welche Seiten der besucht hat. Und ich sehe halt, welche Hersteller, welche Bots und welche Seiten. Aber es gibt keinerlei Zusammenhang zwischen diesen Dingern innerhalb des Reports. Und sagen wir mal, eine Daseinsberechtigung in Clarity hat das Feature meines Erachtens frühestens dann, wenn ich auch das Bot-Verhalten tatsächlich mir angucken kann. Man kann sagen, wo klicken denn die Bots? Oder ne, so, welche Seiten schauen die sich denn an? Und gibt es Bots, die bei mir den Checkout anfangen oder so? Das wäre dann ja tatsächlich zielführend, aber das kann ich halt gerade alles noch nicht sehen. Wahrscheinlich oder hoffentlich ändert sich das noch.
Könnte es nicht sein, dass es das Feature einführen? Also das werden ja über Cloudflare Logfiles, kann man über API das anbinden, dann hat man diese Bot-Aktivität, sieht man ja vielleicht, welcher Bot von welcher Firma drauf war, Meta, OpenAI und dann diese Aktivität, also was der dann direkt macht, ob der jetzt nur Search macht, die Seite crawlt und welche Seite. Glaubst du nicht, dass es vielleicht so ist, sie rollen das jetzt einmal auf, um an Daten zu kommen, um das später verknüpfen zu können? Vielleicht haben sie
Will ich hoffen, ne? Also, dass da eben noch was kommt. Das sind jetzt noch tote Reports und sie sind isoliert. Wenn es keine toten Reports mehr sind, werden sie schon mal nützlicher. Ansonsten kann ich das besser im Moment nochmal shameless plug mit Logalytrix einfach aus den Logfiles auslesen und mir angucken, welcher Bot sucht wirklich welche Seite auf. Ich kann mir da auch Statuscodes angucken und sehe nicht nur irgendwie das, was wirklich auf diese Seite geschafft hat. Ist eigentlich viel hilfreicher. Aber sobald es diese Verknüpfung gibt zwischen den Daten aus diesem Bot Activity Reports und Clarity und den anderen Reports, dann wird natürlich tatsächlich ein Schuh draus. Da gibt es jetzt keine 5 Sachen, wo ich sagen würde, das ist das Erste, was ich mir anschaue, aber ich bin mir sicher, dass es da irgendwelche Anwendungsfälle für gibt. Im Moment kannst du halt nur nicht mal drüber nachdenken, weil es das Angebot nicht gibt. Unterm Strich aber finde ich, ist Clarity ein sehr, sehr cooles Tool. Auf der Website steht Free Forever. Man weiß also, you pay with your data forever, übersetzt sich das. Aber das gilt für alle anderen Tools auch. Und solange man es bewusst ausspielt und es sich nicht irgendwie in deinem Bing UET-Tag Huckepack versteckt und auf der Seite ausgespielt wird, ohne dass du es je wusstest oder gar nutzt.
Gab es das mal?
Ja, das gab es mal. Das gibt es auch jetzt immer noch, aber es ist nicht mehr per Default an. Du musst es jetzt also tatsächlich einschalten. Und Clarity ist im Microsoft Ads Interface, in diesem Conversions- und Bing UET-Tag-Bereich, sichtbarer geworden und etwas transparenter, muss ich gestehen. Aber vorher war das einfach nur, wir hängen das da jetzt einfach mit dran, weil wir können die Daten nutzen. So, da kannst du den ganzen Finger drauf legen. Ne? Also ob du die Daten nutzt oder nicht, ist Microsoft am Ende des Tages prinzipiell total Wumpe. Sondern die sagen, wir können es benutzen, um unser Werbeökosystem zu verbessern. Und das war also damals zumindest mal durch diese Huckepack-Aktion relativ ehrlich zu erkennen. Aber man kriegt ja was dafür. So, und du hast ja die Kontrolle jetzt. Du kannst es ausschalten, wenn du es nicht brauchst. Du musst es denen nicht geben. Du kannst oder deine Besuchenden auf der Website können entscheiden, ob es stattfinden soll oder nicht, wenn du es ordentlich im Consent eingebunden hast. Und dann spricht da genauso wenig gegen wie gegen alle anderen Tools, die Zustimmung brauchen.
Genau. Aber sonst im Endeffekt kann man jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, Consent einholen, dann mal laufen zu lassen, einfach mal, ist immer learning by doing, am Anfang nicht erschlagen lassen von irgendwelchen großen Filtermöglichkeiten, vielleicht einfach im Dashboard einsteigen, bei den Insights einblicken, sich mal die Recordings anschauen mit Rage-Klicks, also übermäßigen Klicks, Dead-Klicks, Tot-Klicks, und wenn man keine Zeit hat, sich einfach die AI-Zusammenfassungen mal durchsehen und dann aus den Infos vielleicht Hypothesen ableiten und dann einfach zum Doing zu kommen, also ein bisschen datengetrieben daran zu gehen.
Genau. Perfektes Schlusswort eigentlich. Ich möchte trotzdem noch die Schleife, die wir ganz am Anfang aufgemacht haben, hier Scrolltracking, Zahlen, Tabellen oder nicht spannend, möchte ich gerade noch irgendwie rund kriegen, weil ich hatte es ja angekündigt, dass wir dann noch drauf zurückkommen. Eine der Sachen, die ich auch sehr schön finde in Clarity, die aber mit Sicherheit in anderen Tools inzwischen auch schon längst da sind, ist die Verknüpfung von Scrolltiefe und Verweildauer innerhalb eines Blocks. Das heißt, das nennt sich der Attention Map. Du siehst also nicht nur etwas, was oben rot anfängt und nach unten irgendwann immer blauer wird, wie so eine typische Scroll-Map halt so aussieht, sondern du siehst, welche Blöcke haben tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, bis wo wird gescrollt und wo wird dann tatsächlich auch verweilt, bevor man weiter scrollt. Da sieht man tatsächlich schon mal ganz interessante Dinge und sieht ganz unten irgendwie einen Block, der ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, wo man sich überlegen kann, wäre es vielleicht nicht noch geiler, wenn wir es umstellen und das noch weiter nach oben kriegen. Ne? So. Und das sind ja auch die Fragestellungen, die immer so inhärent drinstecken, wenn jemand sagt, wir brauchen ganz exzessives Scroll-Tracking auf unserer Seite. Die Leute wollen ja in der Regel was wissen. Und das ist irgendwie Scrolltiefe oder Visibility, aber der Faktor Zeit fehlt halt immer. Und hier hast du die Verknüpfung von Elementsichtbarkeit und der Verweildauer auf diesem Element, so to say. Und das ist auch, finde ich, ein super Ding. Und da kriege ich auch immer gutes Feedback. Wenn Leute sagen, ja, wir brauchen Scrolltracking, und dann rede ich 5 Minuten auf die ein und dann am Ende des Tages installieren wir doch irgendwie Clarity, dann sind es gerade diese Attention Maps und gar nicht die Recordings selber, die den Menschen dabei helfen, diese Fragestellungen oder Ängste oder was auch immer, die im Kopf haben, weswegen die Scrolltracking haben wollen, tatsächlich zu beantworten und zu behandeln.
Das finde ich ein super Report. Kombination aus Scroll und Verweildauer auf Bereichen.
Ja, vielleicht hat der Michael jetzt auch doch nochmal Bock gekriegt. Ja, obwohl es eigentlich nur bunte Bildchen auf Websites sind, die da drauf gemalt werden.
Ja, ich weiß nicht. Also, ja, was bringt mir die Zeit? Also Zeit ist für mich ein Ding auf einer Website, was für mich keine Relevanz hat.
Es sei denn, wenn auf einer Startseite zum Beispiel mehrere Abteilungen stundenlang darüber diskutieren, wer welchen Block, wer kriegt das erste Slide oder wer darf oberhalb vom Newsblock oder warum muss ich jetzt irgendwie die dritte News sein oder sonst was. Da sind genau diese Attention Maps auch zusammen eben mit den Klicks super, um eben zu zeigen, funktioniert die Startseite so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann können die es auch so oft und so lange umstellen, wie sie wollen. Und ganz ohne Scroll-Tracking haben die ein Kontrollinstrument, um zu gucken, ob deren Hypothesen jetzt tatsächlich funktionieren. Das kannst du jetzt Startseite wegnehmen und sagen, meine Hauptkategorie Verteilerseiten oder meine Hub-Seiten in meinem Infoportal oder whatsoever. Und da gibt es ja tatsächlich Fragestellungen, die genau diesen Aufbau der Seite betreffen. Und das mit Zahlen zu erfassen, ist blöd. Und das visuell zu erfassen, finde ich, ist der bessere Weg. Da lasse ich mich auch nicht von abbrechen, wie man vielleicht merkt.
Stimmt. Kann ich mir anschließen.
Gut.
Ja.
Ja, dann wären wir ja schon fast irgendwie durch. Berühmte letzte Worte. Willst du noch irgendwelche Clarity-Tipps loswerden? Was sollte man sich zu Clarity antun, außer der Website selber? Die werden wir verlinken hier, wenn ihr es nicht ergoogelt bekommt. Das sollte aber zu schaffen sein.
Es gibt einen guten Artikel, den deutschen, der gut zusammengefasst ist. Also einerseits mal mit, also zwei Artikel gibt es auf deinem Blog, finde ich.
Das ist ja, der ist schon drin. So, einen anderen noch, wenn es geht.
Ja, sonst einfach der ganz normale, entweder der, es gibt ja mal einen ganz normalen Blog, wo ein paar Insights immer reinkommen. Was bei LinkedIn kommt man halt immer meistens an die Infos, wenn neue Features drinnen sind.
Und also Clarity auf LinkedIn zu verfolgen, wäre ein Tipp, sagst du?
Ja, schon. Also wenn man es dann auch erwähnt, dann kriegt man auch oft ein Like. Wenn man sie dann in irgendeinem in irgendeinem LinkedIn-Post erwähnt, dann liken sie das auch mal. Und sonst mal die API-Doku durchlesen über Sachen, wenn man mehr wissen will, wie ist das wirklich so mit den ganzen Sessions, Samplings, warum muss man Session upgraden, die man gern behalten möchte, und wie geht das Ganze mit den API-Calls auch, also es gibt auch, hat man natürlich auch in JavaScript zum Beispiel so ein Objekt mit dabei, wo man verschiedene Callbacks hat, wo man Consent auslesen kann, schauen, ob der gegeben worden ist oder verschiedene andere Themen. Da kann man dann tiefer einsteigen.
Ja, das ist mehr was für Implementierer, wenn es ums Debugging und so weiter geht. Ja, ne? Da ist dieses UET-Objekt tatsächlich sehr hilfreich teilweise. Aber da muss man sich ja als Normalsterblicher eigentlich gar nicht mit rumschlagen.
Sonst die Demo, wie wir erfahren haben.
Falls ja, genau, die Demo.
Wenn man gar keine Implementierung hat, einfach in die Demo reinklicken, den Daten spielen und dann begeistern lassen. Und dann implementieren lassen oder selbst implementieren.
Wunderbar. Na gut, dann verlinken wir noch dein LinkedIn-Profil für alle, die noch Fragen, Kommentare zu dieser Sendung haben. Reguläre Kommentare gerne eben auch wie immer unter die Shownotes zu diesem Ding des Monats. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Was haben wir denn? Ich habe es nicht wirklich versucht, aber es ist wieder so knapp eine Stunde geworden. Das ist verrückt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Tom, auf jeden Fall dafür, dass du hier in die Sendung gekommen bist, dass wir den Termin gefunden haben. Mir hat's viel Freude gemacht, den Michael auch. Er nickt jetzt gleich. Mhm. Es ist irgendwo Verzögerung drin. Und dann würde ich meinen, wir hören uns alle wieder zur spätestens Ding des Monats Sendung nach dem vermutlich jetzt erstmal wieder eintretenden Sommerloch. Konkreten Plan haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder, Michael, hast du noch was im Kopf? Hatten wir was anderes noch, was wir vor uns hergeschoben haben? Okay, dann wird uns was einfallen. Ansonsten News-Folge nächsten Monat und reichlich Kommentare weiterhin bitte schreiben, ja? So, damit wir was für unser Housekeeping haben.
Okay. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Genau.
Wünsche ich noch. Genau.
Ach, du darfst gerne noch ein längeres letztes Wort an die Leute richten, wenn es magst. Michael hat schon kurz gesagt, das reicht, glaube ich, schon fast.
Ja.
Und dann kommen wir raus hier aus der Sendung.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, der ein oder andere wird sich mal Clarity anschauen und mit dem einfach auch spielen. Und natürlich auch, genau, vielen Dank für die ganzen guten Folgen Beyond Page Views. Abonniert, kommentiert. Das ist immer sehr gut für den Algorithmus und hilft auch den beiden, gell? Dann macht es gut.
Jo, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.